Diese Episode ist ein wenig anders als die anderen Podcast-Episoden, denn ich erzähle dir eine Geschichte, und zwar eine Geschichte aus Tarkania, dem Land, in dem Tarot lebendig ist. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wenn dich Tarot interessiert, du aber bis jetzt keinen Zugang zu den Karten gefunden hast, dann bist du hier richtig. Ich bin Ivana und hier findest du meine Tipps und Erfahrungen, damit du eine tiefe Verbindung zu den Karten und zu dir selbst aufbauen kannst. Die Geschichte von Rashan und der Mondlöwin. Im südlichen Königreich Salahara herrschte schon seit langen Jahren der Sultan Rashan al-Salah. Ihm stand seine erstgeborene Tochter Samira als Sultanin zur Seite und der Wesir Tariq al-Sadiq. Der Sultan war bei seinem Volk beliebt, denn er herrschte weise und gerecht, doch er spürte die Last der Verantwortung von Tag zu Tag mehr. Ja, er hatte seinem Volk Wohlstand, Stabilität und Ordnung gebracht. Und die Menschen in Salahara genossen die Vorzüge dieser Zeit. Das war nicht immer so gewesen, aber das ist eine andere Geschichte. Tief in seinem Herzen war Rashan immer noch der ungestüme und wilde Ritter der Stäbe, der seinem Vater Sadiq al-Salah gedient hatte, bis er selbst den Thron von Salahara bestiegen hat. Er sehnte sich nach Abenteuern und der Preis, den er für seine Herrschaft zahlte, erschien ihm von Tag zu Tag höher. Der Preis war noch gestiegen, als seine Gemahlin Leila starb und er seine Tochter Samira zur Mitregentin ernannt hatte. Samira war bei den Menschen von Salahara beliebt, aber sie interessierte sich eher für Feste, für Schmuck und ihre Falken, statt für die Regierungsgeschäfte. Rashan vermisste seine Frau, die Gespräche mit ihr, aber vor allem vermisste er seine Freiheit. Seine Sehnsucht nach neuen Herausforderungen abseits der diplomatischen Gespräche, der Verhandlungen, der Repräsentationspflichten, der Abstimmungen mit seinem Wesir Tariq al-Sadiq wuchs von Tag zu Tag. Vor allem die regelmäßigen Treffen mit Leonora, der Gildemeisterin aus der Hauptstadt, ermüdeten und langweilten ihn. Oft saß er auf seinem Löwenthron und blickte über die Kuppeln von Safira, der Hauptstadt von Salahara. Gerade zur Abendstunde, wenn die untergehende Sonne die Dächer und Türme in ein goldenes Licht tauchte, war es ein märchenhafter Anblick. Doch genau das verstärkte das Verlangen Rashans auszubrechen. Er hatte Verantwortung übernommen, als es von ihm erwartet wurde. Er hatte die Abläufe in seinem Reich mithilfe des Wesirs vereinfacht und verbessert. Die meiste Zeit seines Lebens war ein Mann gewesen, der seine Pflicht erfüllt hatte. Doch nun wurde die Stimme in seinem Inneren immer lauter, die nach Freiheit schrie und endlich gehört werden wollte. Als Rashan wieder einmal auf dem Balkon seines Schlafzimmers stand und das Erscheinen des Abendsterns betrachtete, wurde die Sehnsucht in seinem Herzen so groß, dass er eine Entscheidung treffen musste. In einem Nebenraum hatte er immer noch seine alte Rüstung aufbewahrt, die er schon seit Jahren nicht mehr getragen hatte. Doch er hatte sie in all den Jahren immer gepflegt und gereinigt, sodass sie genauso glänzte wie an dem Tag, als er sie ausgezogen hatte, um das Amt des Sultans zu übernehmen. Liebevoll strich er über das glänzende Metall und nahm sein altes Schwert in die Hand. Es fühlte sich so gut an und Rashan fühlte sich wieder jung. Er erinnerte sich an all die Abenteuer seiner Jugend, die seinem Vater die ein oder andere Sorgenfalte ins Gesicht gegraben hatte, und lächelte. Sein ältester Sohn Nasir war ihm so ähnlich und daher war er ihm gegenüber auch nachsichtig, zu nachsichtig. Sein jüngster, Amir, war gerade in der Hauptstadt Tarkania, um in der Tarotgilde seine Ausbildung zu beginnen. Rashan gab sich einen Ruck und verließ den Raum. Er ging zu seinem Schreibtisch, tauchte die Feder in die dunkle Tinte und begann zu schreiben. Mein lieber Freund Tariq, wenn du diese Zeilen liest, werde ich schon weit weg sein. Mein Herz ist immer schwerer geworden, seit Leila gegangen ist. Sie half mir, die Bürde meines Amtes zu tragen und der Mann zu sein, den Salahara verdient. Ich habe meine Pflicht viele Jahre erfüllt, doch nun ist es an der Zeit, dem Ruf meiner Seele zu folgen. Ich vertraue dir und meiner Tochter Samira mein geliebtes Salahara an. Du kennst Samira und weißt, sie zu lenken. Achte darauf, dass sie würdig ihre Pflicht erfüllt und eine wahre Tochter ihrer Mutter ist. Nasir ist voller Ehrgeiz und Feuer. Gib ihm Aufgaben, bei denen er sich beweisen kann, denn er wird der nächste Sultan. Binde ihn in die Regierungsgeschäfte ein, aber er soll auch zeigen, dass er ein wahrer Krieger und Ritter der Stäbe ist. Halte Kontakt zu Amir, aber erzähle nicht zu viel, was in Salahara vor sich geht. Leonora muss nicht alles wissen, auch wenn sie die Macht und die Karten hat. Ich werde wiederkommen, aber ich weiß nicht, wann es sein wird. Ich muss erst meiner Seele das geben, was sie verlangt, denn ich habe ihren Ruf zu lange verdrängt. Ich weiß, dass die Menschen von Salahara bei dir und Samira in guten Händen sind. Mögen die guten Geister von Tarkania und die Weisheit des Tarot euch lenken und beschützen. Dein alter Freund und Sultan Rashan al-Salah. Er las den Brief noch einmal durch, fühlte, wie sein Herz leichter wurde. Er legte ihn auf den Schreibtisch und beschwerte ihn mit seinem Zepter. Dann ging er in den Nebenraum, zog die Rüstung an, band sein Schwert um und verließ das Zimmer. Leise ging er durch die Gänge, immer darauf bedacht, niemandem zu begegnen. Es herrschte Frieden und Zufriedenheit in Salahara, sodass die Wachen nur auf das Notwendigste begrenzt waren. Es dauerte nicht lange, bis er den Stall erreichte. Er hörte das Schnauben der Pferde und das Schnarchen der Stallburschen. Rashan grinste, denn ihre Nachlässigkeit half ihm an diesem Abend, aber er versprach, sich einiges zu ändern, wenn er wieder auf dem Löwenthron saß. Leise sattelte er seinen Rappen und führte ihn am Zügel aus dem Stall. Er saß auf und lenkte das Pferd aus dem Palast zur Stadtmauer. Die Wachen waren etwas verwundert, ihren Herrn zu so später Stunde zu sehen, aber er war der Sultan und er hatte sicher seine Gründe, allein und mitten in der Nacht davon zu reiten. Kaum hatte er die Mauern von Safira verlassen, ließ er seinen Rappen galoppieren, um möglichst schnell viele Meilen zwischen sich und die Verantwortung seiner Herrschaft zu bringen. Schon bald verschwanden die Umrisse von Safira und er war allein in der Wüste, die für ihn immer Weite und Freiheit bedeutete. Rashan erinnerte sich wieder daran, wie er sich an den Sternen ausrichten konnte. Er folgte dem Morgenstern Richtung Osten, bis langsam die Nacht dem Tag wich und die Sonne die Dunkelheit vertrieb. Als er durch die Wüste weiterritt, änderte die Landschaft ihren Charakter und wurde immer mehr zur Steppe. In der Ferne zeichnete sich die Silhouette eines Dorfes ab. Rashan war hungrig und auch seinem Rappen würde eine Pause gut tun und so änderte er die Richtung. Es war ein kleines Dorf mit einfachen Lehmhäusern, umgeben von Dattelpalmen und durchzogen von kleinen Kanälen, die die Kornfelder und die kleinen Obstgärten mit Wasser versorgten. Ein einfaches Schild wies auf eine Taverne hin und es gab auch einen Stall. Rashan saß ab und warf dem Burschen, der angerannt kam, eine Münze zu, damit er den Rappen versorgte. Er betrat die Taverne, in der sich zu dieser frühen Stunde kaum Gäste aufhielten, und setzte sich an einen Tisch. Der Wirt brachte ihm ohne viele Worte Brot, Datteln, etwas Schafskäse und leichtes Bier, das Frühstück des einfachen Mannes von Salahara. Rashan nickte ihm zu und war froh, dass ihn niemand erkannt hatte. Das Brot war warm und frisch, die Datteln süß und der Käse schmackhaft. Er vermisste die exquisiten Delikatessen seines Palastes nicht und bereits nach wenigen Stunden schien ihm sein Leben als Sultan des südlichen Landes so fern. Zufrieden und satt sah sich Rashan in der Taverne um und entdeckte einen Mann mit traurigen Augen. Er war neugierig, was seine Untertanen bewegen mochte, stand auf und fragte den Mann, ob er sich setzen dürfe. Er nickte und Rashan nahm Platz. »Was bedrückt dich, mein Freund?« fragte er den Mann, der ihn jetzt erst wirklich wahrzunehmen schien. »Ein Untier reist regelmäßig zu Vollmond, meine Schafe und meine Herde besteht nur noch aus 7 Tieren«, seufzte der Mann. »Ich weiß nicht, was es ist, aber wenn nichts passiert, dann werden meine Familie und ich verhungern, denn die Schafe sind unser Leben und alles, was wir haben.« »Warum hast du dich denn nicht an den Sultan oder seinen Wesir gewandt und um Hilfe gebeten?« fragte Rashan nach. »Die Mächtigen um Hilfe bitten? Mein Freund, du trägst eine Rüstung und stehst sicher im Dienste des Wesirs oder des Sultans. Dir würden sie vielleicht zuhören, aber ich bin nur ein einfacher Mann und wen interessiert schon mein Schicksal?« Der Mann seufzte verbittert. »Mich interessiert es«, widersprach Rashan, »und ich werde dir helfen, deine Schafe zu beschützen.« Der Schäfer blickte Rashan ungläubig an und lachte auf. »Du? Ich kann mir die Hilfe eines Ritters der Stäbe nicht leisten. Verspotte mich nicht und gehe deiner Wege.« »Ich verspotte dich nicht. Ich werde dir helfen. Das Einzige, was ich als Gegenleistung verlange, ist, dass ich bis Vollmond bei dir nächtigen kann und du mich und mein Pferd versorgst. Der nächste Vollmond ist in 3 Tagen, also werde ich nicht allzu lang dein Gast sein. Bist du einverstanden? Der Mann nickte ungläubig und Rashan grinste zufrieden. So sei es. Lass uns noch ein Bier trinken und du erzählst mir alles, was du über dieses Untier weißt. Der Wirt brachte 2 neue Krüge und der Mann begann zu erzählen. Wie du inzwischen weißt, passiert es immer bei Vollmond. Natürlich habe ich einen Hund, der meine Herde beschützen soll. Aber nach der Nacht, als das erste Schaf gerissen wurde, kam er winselnd und mit eingekniffenem Schwanz in mein Haus geschlichen. Seitdem konnte ich ihn weder mit Prügeln noch mit guten Zureden und Fleisch davon überzeugen, zu Vollmond bei meiner Herde zu sein. Ich habe ihn aufgezogen und er hat mich nie angegriffen. Doch wenn der Vollmond naht und er meine Schafe beschützen soll, dann knurrt er und fletscht die Zähne, sodass ich fast so viel Angst vor ihm habe wie vor diesem unheimlichen Wesen. Kaum ist der Vollmond vorbei, ist mein Hund wieder der Alte und erfüllt seine Pflicht. Ich kann ihm nicht wirklich böse sein, aber er versagt. Ich und die Meinen werden uns bald etwas einfallen lassen müssen, wenn all unsere Schafe gerissen wurden. Natürlich habe ich versucht, meine Herde zu beschützen. Ich habe einen Stock, in den ich Nägel geschlagen habe, um dem Umtier den Schädel zu spalten. Ich habe Löcher gegraben und sie mit Ästen zugedeckt, damit es hineinfällt. Aber stattdessen ist eines meiner Schafe hineingefallen und hat sich das Genick gebrochen. Ich weiß nicht mehr weiter, und wenn du mir nicht helfen kannst, dann kann mir niemand mehr helfen. Zu jedem Vollmond höre ich und die Meinen einen leisen Gesang, süß und betörend. Egal, was wir versuchen, wir schlafen ein und am nächsten Tag fehlt ein Schaf in meiner Herde. Ich finde nur noch Blut und etwas Fell, sonst nichts. Die anderen Tiere stehen dicht zusammengedrängt und ich spüre ihre Furcht. Ich weiß nicht, wie du diesem Zauber widerstehen willst, aber ich versuche alles. Doch Fremder, wie soll ich dich nennen, wenn du in meinem Haus Gast sein wirst? Ich bin Yazir, Ritter der Stäbe, antwortete Rashan, denn er wollte sich seinem Gastgeber nicht zu erkennen geben. Und wie ist dein geschätzter Name, Freund? Fragte er zurück. Ich bin Salim, sei willkommen in meinem Haus, wenn es auch ein sehr bescheidenes ist. So lass uns gehen, forderte Rashan Salim auf und gemeinsam verließen sie die Taverne. Da Salim nur einen alten Esel hatte, dauerte es eine ganze Weile, bis sie das bescheidene Haus abseits des Dorfes erreichten. Es war eine einfache Lehmhütte mit einem Strohdach. Der Innenraum war sauber gefegt und bot einmal gerade genug Platz für Salim, seine Frau und seine beiden Kinder, einen kleinen Jungen und seine jüngere Schwester. Rashan sah sich um und wusste nicht, wo er sein Nachtlager aufschlagen sollte. Salim hob bedauernd die Schultern. Ich hab dir gesagt, ich bin ein armer Schäfer, doch du wolltest mir helfen. Ich kann dir nur einen Schlafplatz mit Stroh anbieten. Draußen bei den Schafen ist ein Verschlag, den sie nutzen, wenn der Wüstenwind unbarmherzig über die Steppe streicht. Mehr habe ich nicht. Rashan lächelte. Eine neue Erfahrung, das, was er suchte. Und im besten Fall würde er seinem neuen Freund helfen können. Das reicht mir völlig, so lernen mich deine Tiere kennen und haben keine Furcht vor mir, wenn der Vollmond naht. Salim nickte, du hast Verständnis für die Tiere. Das ist gut. Rashan führte sein Pferd zu den Schafen, sattelte es ab, nahm ihm das Zaumzeug aus dem Maul und entließ es zu den anderen Tieren. Er breitete seine Decke aus, rückte das Stroh so zurecht, dass es eine einigermaßen weiche Unterlage bildete. Ich wollte ein Abenteuer, dachte er bei sich, und hier habe ich es. Ich, Sultan Rashan al-Salah, Herrscher von Salahara, schlafe in einem Schafsstall ohne Tür, und ich warte darauf, dass ein Ungeheuer, das bei Vollmond die Tiere meines Untertanen reißt und die Menschen mit einem Zaubergesang betäubt, auftaucht. Nun, morgen werde ich vielleicht mehr darüber erfahren, was das für ein Tier ist, das mein Freund so zusetzt. Rashan rückte noch das Stroh zurecht, spürte den warmen Atem eines der Schafe in seinem Nacken, das neugierig war, wer da im Stall lag, und schlief ein. Nach einer traumlosen Nacht wachte Rashan auf, als ihm die Sonne ins Gesicht schien. Er stand auf und sah, dass Salim schon die wenigen Schafe, die ihm verblieben waren, in die Steppe trieb, damit sie dort ihr Futter fanden. »Geh ins Haus, meine Frau wird dir ein Stück Brot und etwas Schafsmilch geben«, winkte er Rashan zu. Der Sultan hob die Hand als Zeichen, dass er ihn gehört hatte, und wandte sich zu der einfachen Holztür, die das Haus verschloss. Im Innern war kaum Licht, denn um die Hitze draußen zu halten, hatte die Hütte nur wenige Fenster, die ganz klein waren, und eine abgedeckte Öffnung im Dach, damit der Rauch von der Feuerstelle abziehen konnte. Die schemenhafte Gestalt einer Frau drückte ihm ein warmes Fladenbrot, eine Holzschüssel mit etwas Schafskäse und einen Becher mit Milch in die Hand und verschwand in der Dunkelheit. Rashan murmelte ein Danke, nahm das Essen mit hinaus in die Morgensonne und setzte sich vor die Hütte. Der Junge und seine Schwester beobachteten ihn argwöhnisch. Er vermutete, dass ihr Vater ihnen schon erzählt hatte, dass sie einen Gast beherbergen würden. Es war nicht zu übersehen, dass der Junge die Rüstung beeindruckend fand und erstarrte Rashan an, obwohl er seine Neugier zu verbergen versuchte. Rashan lächelte ihm zu und winkte ihm herbei. »Ich bin Yazir, Ritter der Stäbe, und wer bist du, mein junger Freund?« Der Junge kam zögernd näher. Einen Ritter aus der Hauptstadt Saphira hatte er noch nie gesehen und seine kleine Welt bestand nur aus seiner Familie und den Schafen. Fremde kannte er nicht. Und nun saß ein Mann mit Bein- und Armschutz und einem Kettenhemd vor der Hütte. Ein stolzes Pferd graste in der Koppel der Schafe und er konnte nur staunen. »Mein Name ist Rafik«, erwiderte er schüchtern, und um sich nicht ganz alleine zu fühlen, deutete er auf seine kleine Schwester. »Und das ist nur meine Schwester.« Rashan schenkte den beiden Kindern ein warmes Lächeln und widmete sich seinem Essen. So gab er ihnen die Möglichkeit, ihn ein wenig zu beobachten und sich an seinen Anblick zu gewöhnen. Nachdem er sein Mahl verzehrt hatte, stand er auf, um sich in der Nähe des umzäunten Schafsgeheges umzuschauen. Er hoffte, auf Spuren oder Hinweise des Untiers zu stoßen, die ihm dabei helfen könnten, seinem neuen Freund zu helfen und ihn vor dem Räuber zu beschützen. Mehr als umgeknickte Äste fand er jedoch nicht und so beschloss er, sein Pferd zu satteln und die Umgebung abzusuchen. Er ging in die Hütte und fragte Salims Frau nach Wasser. Wortlos reichte sie ihm einen Lederschlauch. Wirklich freundlich ist sie nicht, dachte er bei sich, als er wieder ging. Aber vielleicht ist das auch so bei diesen einfachen Menschen in meinem Reich. Er erinnerte sich an die zahllosen Gerichtsverhandlungen und dabei fiel ihm das erste Mal auf, dass er dort nur Männer gesehen hatte. Frauen waren die absolute Ausnahme. Er beschloss, nach seiner Rückkehr in den Palast mit seinem Wesir darüber zu sprechen, denn ihm fiel auf, wie wenig er eigentlich über das Leben seiner Untertanen wusste. Gemächlich ritt Rashan in Richtung Steppe. Das Dorf lag in seinem Rücken und dahinter lagen die Berge der Hitze Jabal al-Harar. Wenn er in der Steppe keine Anzeichen der Kreatur finden würde, dann müsste er in die Berge reiten und das erschien ihm wenig verlockend. Rashan ritt, bis ihn die Mittagshitze zu einer Rast zwang. Er hatte bis zu diesem Moment keine Spur der Kreatur gefunden, doch er hatte viel Zeit zum Nachdenken gehabt und ein leiser Verdacht keimte in ihm auf. Es gab zahlreiche magische Kreaturen in Tarkania, aber hier in der Steppe traf die Schilderung des Zaubergesangs nur auf die Mondlöwinnen zu. Er hatte die Legenden nur als Sage abgetan, doch nun schien es, dass es mehr als eine Geschichte für kleine Kinder war. Er hielt nach einem schattigen Platz Ausschau, aber er fand nur einen verkrüppelten Baum. Besser als nichts, dachte er sich, stieg von seinem Rappen ab und trank gierig das Wasser, das ihm Salims Frau gegeben hatte. Die Hitze machte ihn schläfrig und er nickte ein. Die Sonne stand bereits tief am Himmel, als Rashan wieder erwachte. »So werde ich Salim nicht helfen können, wenn ich nur schlafe«, seufzte Rashan, »aber es war wohl nötig. So lange und so gut wie in der letzten Nacht und hier unter diesem Baum habe ich schon lange nicht mehr geschlafen.« Er pfiff einen bestimmten Ton, sein Rappe kam angetrabt und sie machten sich auf den Weg zurück zu Salims Hütte. Auch auf dem Rückweg konnte er keine weiteren Anzeichen für das Tier finden, das die Schafe immer bei Vollmond riss. Doch er nahm sich vor, am nächsten Tag aufmerksamer zu sein und betete dafür, ein Zeichen zu finden, das seinen Verdacht bestärken würde. Als er bei der Hütte ankam, war es schon dunkel und der fast volle Mond erhellte die Nacht. Rashan sattelte sein Pferd ab und ließ es bei den Schafen in der kleinen Koppel. Vor der Tür saß Salim und spielte mit seinen Kindern. »Hast du etwas gefunden, mein Freund?« erkundigte er sich. »Leider nein. Keine Spur, nur ein paar umgeknickte Zweige«, antwortete Rashan resigniert. Ich habe es dir gesagt und ich habe nicht wirklich Hoffnung, dass du mir helfen kannst. Übermorgen ist Vollmond und dann werde ich wieder ein Tier verlieren. Und so wird es weitergehen, bis ich keine Tiere mehr habe. Was soll noch aus mir und meiner Familie werden?", stöhnte Salim verzweifelt. "Noch ist nicht Vollmond, noch hast du Tiere, und ich verspreche dir, du und deine Familie, ihr werdet euer Heim nicht verlassen müssen", versuchte Rashan Salim Mut zu machen, aber vergeblich. Um ihn auf andere Gedanken zu bringen, fragte er ihn, ob er die Geschichte der Mondlöwinnen kennen würde. "Das ist doch nur ein Märchen", murrte Salim, aber Nurs Augen begannen zu leuchten. "Oh ja, Baba, erzähl doch bitte die Geschichte von den Mondlöwinnen, das ist meine Lieblingsgeschichte." So bettelte das kleine Mädchen und Salim konnte nicht widerstehen und begann zu erzählen. Vor langer, langer Zeit, als Tarkania noch aus vielen, vielen kleinen Königreichen bestand, lebte eine wunderschöne Prinzessin in der Nähe von Saphira. Sie hieß Jasmin al-Kamar, Jasmin des Mondes. Ihr Haar war so schwarz wie Ebenholz und ihre Haut so weiß wie Elfenbein. Sie war das schönste und sanfteste Geschöpf, das je in Salahara gelebt hatte, und du, meine kleine Nur, bist ihr sehr ähnlich. Er strich seiner kleinen Tochter liebevoll über den Kopf und sie strahlte. Jasmin liebte alle Tiere und sie hatte eine besondere Gabe. Sie konnte die Sprache der Tiere verstehen. Die Vögel erzählten ihr von fernen Ländern, die Mäuse verrieten ihr die leckersten Naschereien in der Speisekammer und die Gazellen legten sich neben ihr nieder und ließen sich von ihr streicheln. Doch am meisten liebte Jasmin Katzen. Sie liebte ihre Unabhängigkeit und ihre Wildheit. Eines Tages ritt Jasmin auf ihrem edlen Schimmel aus. Sie ritt durch die Steppe, doch auf einmal scheute ihr Pferd, denn eine Kobra bäumte sich auf. Jasmin konnte sich nicht halten und stürzte, während ihr Pferd panisch davon galoppierte. Sie fiel auf den Kopf und alles wurde dunkel. Es dauerte eine Weile, bis sie wieder zu sich kam. Sie erstarrte, denn vor ihr stand ein riesiger Löwe mit dunkler Mähne. Er kam langsam auf sie zu und kniff die Augen zusammen. Trotz ihrer Furcht sprach Jasmin ihn an und fragte ihn nach seinem Namen. Der Löwe blieb stehen, denn er hatte noch nie erlebt, dass er die Sprache eines Menschen verstand.
»Ich bin Hakim, und wieso kann ich dich verstehen?«
»Ich bin Jasmin al-Kamar und ich spreche die Sprache aller Tiere, also auch deine, edle Hakim. Ich bin von meinem Pferd gestürzt, als es sich vor einer Kobra erschreckt hat und nun weiß ich nicht, wo ich bin und wie ich wieder nach Hause kommen soll. Kannst du mir helfen?« Hakim blickte ihr tief in die Augen und schien direkt in ihre Seele einzudringen. Nach einer Weile erwiderte er:
»Ich meide die Nähe der Menschen, denn sie verfolgen uns und haben schon einige aus meinem Rudel getötet. Doch du scheinst ein reines Herz zu haben. Komm zu mir und meiner Familie und dann sehen wir weiter.«
Jasmin erhob sich und folgte dem Löwen durch die Steppe. Doch der Weg war lang und staubig, die Sonne brannte und Jasmin spürte, wie ihre Kräfte sie verließen. Auch Hakim sah, wie sie immer schwächer wurde und bot ihr an, auf ihm zu reiten. Erschöpft und dankbar nahm Jasmin das Angebot an und sank auf Hakims Rücken in einen traumlosen Schlaf. Sie erwachte, als der Löwe sich niederlegte und sie von seinem Rücken glitt. Sie wurde von neugierigen Löwinnen misstrauisch beobachtet, aber keine stellte Hakims Entscheidung in Frage. Das Rudel lag im Schatten eines mächtigen Baumes und in der Nähe erkannte Jasmin mehrere Dattelpalmen, die an einem kleinen Teich standen. Ihr wurde bewusst, wie hungrig und durstig sie war, und so schleppte sie sich zum Teich. Mit der Hand schöpfte sie so lange das klare, kühle Wasser in ihren Mund, bis ihr Durst gestillt war. Einige Datteln lagen auf dem Boden, die sie im Wasser wusch, bevor sie verzehrte. Dann wandte sie sich an Hakim. »Wie geht es nun weiter? Wirst du mir helfen, wieder nach Hause zu kommen?« Hakim schüttelte seine Mähne. »Nein, dein Volk hat meinem Volk so viel Leid angetan, du musst dich würdig erweisen und dir deine Rückkehr verdienen.« Jasmin sank voller Verzweiflung in sich zusammen. Sie dachte an ihre Familie, an ihren geliebten Bruder, der sie sicher vermissen würde. »Was soll ich tun?« fragte sie mit Tränen in den Augen.
»Du wirst mit uns leben, mit uns jagen und uns kennenlernen. Ich werde entscheiden, ob und wann es soweit ist, dass du wieder zurückkehrst. So fügte sich Jasmin in ihr Schicksal. Durch die Erzählungen der Löwen erfuhr sie, wie die Menschen sie jagten und ihre Welpen mitnahmen, um sie als exotische Attraktionen zu verkaufen. Sie lernte, scharfe Steine als Messer zu benutzen, einfache Speere herzustellen und in der Wildnis zu überleben. Doch auch die Löwen lernten von ihr über die Menschen. Als nach einem Gewitter ein Busch fast niedergebrannt war, nutzte Jasmin die Gelegenheit, die Glut zu retten. Sie entfachte ein Feuer, um sich zu wärmen und das Fleisch, das ihr die Löwen übrig ließen, zu braten. Jasmin wurde mit der Zeit selbst fast zu einer Löwin. Nach und nach akzeptierten die Löwinnen sie, denn sie kümmerte sich um die Welpen, während das Rudel auf der Jagd war. Als sie eines Tages wieder mit einem kleinen Löwen spielte, hörte sie den Schrei eines der Welpen und sah, wie eine Hyäne das Kleine verschleppen wollte. Ohne zu zögern ergriff sie einen der brennenden Holzscheite und stürzte sich der Hyäne entgegen. Das Feuer tat seine Wirkung, das Raubtier ließ den Welpen los und flüchtete mit einem Jaulen. In diesem Moment kam das Rudel von der Jagd zurück und setzte der Hyäne nach. Als die Löwinnen zurückkamen, schmiegte sich die Mutter des Löwenwelpen an sie und brummte. »Danke, dass du mein Kind so verteidigt hast, als ob es dein eigenes wäre, das werde ich dir nie vergessen. Du bist wahrlich eine Löwin.« Sie blickte Hakim an, der unmerklich nickte. »Ich möchte dir ein Geheimnis verraten. Es gibt eine Legende in unserem Rudel und die besagt, dass irgendwann eine Menschenfrau zu uns kommen wird und sie wird sich als wahre Löwin zeigen. Du bist diese Frau und daher gebe ich dir diesen Stein, der in einer Vollmondnacht von den Sternen zu uns gab. Er wurde von Löwin zu Löwin weitergereicht und nun sollst du ihn bekommen. Er hat Zauberkräfte und du kannst dich mit seiner Hilfe in eine Löwin verwandeln. Du wirst zwischen den Welten wandeln und du wirst zur Mondlöwin. Du wirst mit den Sternen sprechen und mit allem verbunden sein, in dieser und in allen Welten. Doch du wirst nicht mehr zu den Menschen gehören, das ist der Preis. Bist du bereit, ihn zu zahlen? Jasmin hat inzwischen schon so lange bei den Löwen gelebt, dass sie sich nicht mehr vorstellen konnte, zu den Menschen zurückzukehren. Sie liebte ihr Rudel und fühlte sich mit den großen Katzen auf eine besondere Weise verbunden. Jasmin nickte und nahm den Stein. Es gibt kein Zurück und die Menschen werden dich jagen und verfolgen. Sie werden dich nicht erkennen, sondern dich fürchten. Bist du wirklich sicher, dass du den Rest deines Lebens eine Löwin sein willst? Jasmin nickte erneut und nahm den Stein in ihre Hand. Ein goldenes Licht kam aus seiner Mitte und wurde immer stärker, bis es Jasmin völlig einhüllte. Sie spürte die Veränderung des Körpers, ihrer Seele und ihres Geistes. Als das Licht verblasste, war Jasmin verschwunden. Eine Löwin mit mondsilbernem Fell erhob sich und brüllte in die Nacht. So wurde aus Jasmin Al-Kamar die Urmutter der Mondlöwinnen, magischen Wesen, die mit den Sternen sprechen, beendete Salim die Geschichte. Nurs Augen waren schon schwer und so trug Salim seine kleine Tochter ins Haus. Er kam zurück und setzte sich neben Rashan. Warum wolltest du diese Geschichte hören? Das ist doch nur ein Märchen, das man kleinen Kindern erzählt. Nun, antwortete Rashan, ich glaube, dass es mehr als eine Geschichte ist, aber lass uns nun schlafen gehen. Mit diesen Worten erhob sich Rashan und ging wieder in den Verschlag, in dem er schon die vorige Nacht geschlafen hatte. Der nächste Morgen verlief wie der Morgen davor. Die scheue Frau Salims gab Rashan wortlos sein Frühstück, das er vor der Hütte verzehrte. Er blickte in die Weite und erinnerte sich an Salims Schilderung von dem Zaubergesang. Plötzlich fiel ihm eine Geschichte aus einer anderen Welt ein. Von Zeit zu Zeit hatte Tarkania Besucher aus einer anderen Welt und diese Besucher brachten ihre Sagen und Legenden mit. Er erinnerte sich dunkel an eine Erzählung von einem Seefahrer und Zauberwesen, die wunderschön sangen und so die Schiffe in den Untergang lockten. Dieser Seefahrer, dessen Namen er vergessen hatte, ließ die Ohren seiner Mannschaft mit Wachs versiegeln, damit sie den Gesang nicht hörten. Er selbst ließ sich an den Mast fesseln, um den Lockungen nicht zu folgen. Rashan lächelte. Ja. Das war ein Weg, dem Zauber nicht zu erliegen und das Wesen zu stellen, von dem er annahm, dass es eine Mondlöwin sein könnte. Auch an diesem Tag ritt er mit seinem Rappen in die Steppe, doch nun wusste er, nach was er Ausschau halten musste. Die Geschichte hat ihm den Hinweis gegeben, und so suchte er mit seinen Augen den Boden nach mondsilbernem Fell ab. Er ritt immer weiter, zog immer größere Kreise um Salims Hütte, bis ihn erneut die Hitze des Tages dazu zwang, eine Rast einzulegen. Dieses Mal fand er unter einem Felsvorsprung Schatten und blickte über die flirrende Steppe. Fast meinte er, eine Löwin zu sehen, aber er tat es als Sinnestäuschung ab, bevor er in einen unruhigen Schlaf fiel. In seinem Raum starrte ihn eine mondsilberne Löwin an, doch statt Löwenaugen hatte sie blaue Menschenaugen. Ihr Blick war durchdringend und Rashan spürte eine seltsame Verbindung zu dem Tier, so als ob er sie kennen würde. Als er aufwachte, dachte er über seinen Traum nach, doch vielleicht hing ihm nur die Geschichte vom Vorabend nach. Löwinnen mit Menschenaugen. Inzwischen war es etwas kühler geworden und Rashan kletterte den Felsen hoch, um einen Überblick über die Landschaft zu bekommen. Er sah in der Ferne eine kleine Oase, das Dorf, in dessen Nähe Salim mit seiner Familie lebte, und die Erhebungen des Jabal al-Hara, die sich scharf gegen den Himmel abzeichneten. Als er wieder zu seinem Pferd herunterkletterte, blieb sein Blick an einen Büschel mondsilbernen Fels hängen. Es schien sie also doch zu geben, die Mondlöwinnen. Mit dieser Erkenntnis kehrte Rashan zurück zu Salim und berichtete ihm von seinem Traum. Als Beweis für seine Vermutung zeigte er ihm das Fellbüschel, aber Salim lachte ihn aus. »Mein Freund, deine Fantasie geht mit dir durch und die Geschichte von Jasmin war noch in deinen Gedanken. Das Fell kann von einer Gazelle oder einem anderen Tier sein, aber Mondlöwinnen gehören in die Welt der Märchen. Doch ich frage dich, was willst du morgen Nacht unternehmen, wenn der Mond voll am Himmel steht? Ich habe dich bewirtet und du hast versprochen, das Untier zu töten. Doch ich sehe, du bist nicht wirklich weiter und verrennst dich in Geschichten. Ich habe versprochen, dir zu helfen und das werde ich. Morgen erfährst du alles, was du wissen musst, doch lass uns den Abend genießen, erwiderte Rashan, der tief in seinem Herzen ein Ziehen spürte, als Salim davon sprach, das Tier zu töten. Rashan erwachte noch vor der Morgendämmerung und genoss die kühle Luft. Auch Salim war bereits wach und öffnete das Gatter, um die Schafe in die Steppe zu lassen, damit sie sich ihr karges Futter suchen konnten. Rashan trat auf ihn zu. »Ich habe eine Bitte an dich, mein Freund. Um dem Tier eine Falle zu stellen, brauche ich dein letztes Lamm.« Salim sah ihn entsetzt an. »Ich werde vermutlich heute Nacht wieder ein Schaf verlieren und du willst noch das einzige Lamm? Nein, das kann ich nicht tun, denn damit gehe ich meinem Untergang noch schneller entgegen, als es ohnehin schon der Fall ist. Überleg dir etwas anderes, aber das Lamm bekommst du nicht.« Rashan war auf diese Antwort vorbereitet und zog sein Schwert. Salim riss die Augen auf. »Willst du mich töten?« fragte er entsetzt. »Nein, mein Freund, ich leiste dir einen Blutschwur, und wie du sicher weißt, sterben die Ritter der Stäbe eher, als unsere Ehre zu verraten und den Schwur zu brechen.« Mit einer raschen Bewegung fuhr sich Rashan über die Handfläche und ballte die Hand zur Faust. Blut tropfte auf den Boden. »Bei meiner Ehre schwöre ich dir, Salim, dass ich dir zehnfachen Ersatz für deinen Verlust leisten werde und deine Familie vor dem Untier beschützen.« Salim nickte. »Gut, so soll es sein. Das Lamm bekommst du aber nicht mehr.« Er ging in die Koppel zurück und kam mit dem Lamm zurück. »Hier, nimm mein letztes Lamm und geh. Ich wünsche dir Glück, denn heute Nacht ist Vollmond und das Untier wird sicher wiederkommen, um sich eines meiner Tiere zu holen. Ich möchte dir gern glauben, dass du es besiegen wirst, aber ich habe wenig Hoffnung, selbst wenn du ein Ritter der Stäbe bist.« Mit diesen Worten wandte sich Salim um und ging ins Haus. Er brachte Rashan noch einen Schlauch mit Wasser und ging stumm wieder zu seiner Frau zurück. Rashan band dem Lamm ein Seil um, sattelte sein Pferd und brach auf in Richtung der Felsen, bei denen er am Tag zuvor den Traum von der Mondlöwin gehabt hat. Als er ankam, band er seinen Rappen und das Lamm an einen verkrüppelten Baum. Während des Tages hatten sie nichts zu befürchten und Rashan musste noch ein wenig Lehm finden, um es mit der Wolle, die er dem kleinen Lamm abgeschnitten hatte, zu vermischen. Damit wollte er seine Ohren verschließen, um sich vor dem Zaubergesang zu schützen. In einer kleinen Mulde fand er, was er suchte, und probierte aus, ob seine Idee funktionierte. Zu seiner Zufriedenheit stellte er fest, dass er tatsächlich nichts mehr hörte und legte sich wieder unter den Felsvorsprung, um auf die Nacht zu warten. Auch an diesem Tag schlief er ein und wieder sah er in seinem Traum die Löwin mit den Menschenaugen. Doch in diesem Traum verschwamm die Gestalt und er konnte nicht sagen, ob es eine Löwin oder eine Frau war. Eine wunderschöne Frau mit schwarzen Haaren und weißer Haut. Als die Dämmerung hereinbrach, band Rashan seinen Rappen los, damit er frei laufen und sich bei Gefahr in Sicherheit bringen konnte. Das Lamm blieb am Baum gefesselt. Seine Instinkte warnten es vor der drohenden Gefahr und es begann bitterlich zu blöken. Rashan verschloss seine Augen mit dem Gemisch aus Lehm und Wolle, so dass er keinen Ton mehr hören könnte. Dann setzte er sich hinter einen Felsen, das Schwert griffbereit, und wartete auf den Vollmond. Das Blöken des Lammes würde hoffentlich die Kreatur anlocken. Die Zeit kroch dahin, doch dann erschien der Mond am Himmel und er sah, wie sich eine mondsilberne Löwin an das Lamm heranschlich. Kurz vor ihrem Sprung schnellte Rashan mit gezogenem Schwert hinter dem Felsen hervor und stellte sich der Raubkatze entgegen. Die Löwin verharrte einen Moment in geduckter Stellung und dann richtete sie sich auf. Sie schaute ihn direkt an und er sah, dass sie blaue Menschenaugen hatte. So starrten sie sich einige Augenblicke an, bis Rashan eine Stimme in seinem Kopf hörte. »Sei gegrüßt, Rashan al-Salah, Sultan von Salahara. Ich bin Lunara, die letzte Mondlöwin auf dieser Seite des Jabal al-Hara. Lass dein Schwert sinken, ich werde dir nichts tun, aber du musst mir vertrauen. Und mach auch ruhig deine Ohren frei. Wenn ich wollte, könnte ich dich mit meinem Gesang betören, egal ob du Schmutz hast in den Ohren oder nicht.« Rashan tat wie geheißen. »Woher weißt du, wer ich bin?« fragte er verwundert. »Ich erkenne meine Art«, antwortete Lunara. »Du kennst doch die Geschichte der Mondlöwin, aber die Legende erzählt nicht alles. Deine Ahnen wollten nicht, dass euer Volk erfährt, dass sie und damit auch du mit Jasmin al-Kamar verwandt seid. Ihr Bruder ist Ahnherr deines Geschlechts und ich bin eine Urtochter von Jasmin, der ersten Mondlöwin. So saßen deine Vorväter, so wie du heute, auf dem Löwenthron.« Rashan blickte die Löwin ungläubig an. Er sollte mit diesem Wesen verwandt sein, wenn auch entfernt? Das konnte doch nicht sein. »Oh doch, das ist so, mein lieber Urneffe«, und die Gestalt begann zu verschwimmen. »Nur unserer Familie können wir uns in menschlicher Gestalt zeigen und uns zu erkennen geben.« Vor ihm stand eine schöne Frau mittleren Alters. Ihre dunklen Haare waren mit silbernen Strähnen durchzogen und ihre blauen Augen strahlten ihn an. Entfernt erkannte er seine eigene Tochter in ihren Gesichtszügen wieder und ihm wurde bewusst, dass Lunara die Wahrheit sprach. Sprachlos setzte er sich und die Gestalt wurde wieder zur Löwin. »So ist es für mich einfacher. Als Mensch zu erscheinen, kostet mich zu viel Kraft.« »Wenn du eine entfernte Tochter des Hauses al-Salah bist, warum reißt du die Schafe meiner Bauern?« »Die Menschen aus dem Dorf haben das ganze Wasser für sich verwendet, für ihre Felder und Gärten. Die kleinen Flüsse und Teiche, an denen sich Gazellen und andere Tiere versammelten, trockneten aus. Unsere Beute verschwand nach und nach und wir fingen an zu hungern. Daher beschloss mein Rudel, die Berge zu überqueren und den Herden zu folgen. Doch ich war trächtig und brachte meine Kinder zur Welt, als wir losziehen wollten. Mein Rudel wollte bleiben, aber ich schickte sie fort. Sie sollten nicht wegen mir darben. Ich wollte bleiben, bis meine Kinder kräftig genug wären, um die Berge zu überqueren. So begann ich, die Schafe zu reißen, um zu überleben und meine Kinder zu ernähren. Jetzt sind sie groß genug, um die Wanderung zu überstehen. Wir Mondlöwinnen brauchen nicht viel und bei Vollmond gerissene Tiere haben eine besondere Energie, die uns Kraft und Ausdauer gibt. Dein Freund hat in Zukunft nichts mehr von mir zu fürchten, denn dieses Lamm wird das Letzte sein, das ich reiße. Dann gehe ich mit meinen Kindern.« Betroffen sah Rashan sie an. Er erkannte, dass sie nur leben, nur überleben wollte, für ihre Kinder sorgen, genau wie Salim, doch die Menschen hatten es ihr unmöglich gemacht. Generationenlang hatten die Menschen geglaubt, dass die Mondlöwinnen ein Märchen seien, weil sie im Verborgenen lebten. Doch nun war ein Nebeneinander nicht mehr möglich, zumindest nicht in diesem Teil von Salahara, so würden sie ein Mythos bleiben. Lunara schubste ihn mit ihrem Kopf an. »Willst du meine Kinder kennenlernen?« »Natürlich, es ist ja Familie«, erwiderte Rashan. »Irgendwie«, grinste er. Lunara gab ein leises, kehliges Brummen von sich und vier kleine Löwenwelpen streckten ihre Köpfe hinter einem Felsen hervor. Schüchtern wagten sie sich in die Nähe von Rashan und ließen sich kraulen. Nicht viel anders als die Katzen im Palast, dachte er und musste lächeln. Lunara sah ihn an. Geh jetzt. Lass das Lamm hier und blicke dich nicht um. Reite zurück, aber wahre unser Geheimnis vor allen Fremden. Deiner Familie kannst du erzählen, dass sie und die Mondlöwinnen verwandt sind, aber selbst dein Visier darf nicht die Wahrheit erfahren. Die Menschen fürchten alles, was sie nicht kennen, und es wäre das Ende der Herrschaft des Hauses Al-Salah. Rashan nickte. Werde ich dich oder die Deinen je wiedersehen? Das wird die Zeit zeigen, erwiderte Lunara und jetzt reite. Rashan pfiff nach seinem Rappen, stieg auf und galoppierte davon, ohne sich umzuschauen. Als der Morgen graute, traf er bei Salims Hütte ein. Ich sehe, du kommst lebend, aber ohne mein Lamm zurück. Immerhin wurde kein weiteres Schaf gerissen, lächelte der Mann traurig. Ich habe versprochen, dir zu helfen, und das Tier, das deine Schafe gerissen hat, wird nicht mehr auftauchen. Du hast es getötet? Fragte Salim ungläubig. Ja, und ich habe den Kadaver in der Wüste verbrannt. Der Anblick war zu furchtbar, und es ist besser, du weißt nicht, wer in deiner Nähe gehaust hat. Salim blickte Rashan prüfend an. Ganz schien er ihm nicht zu glauben, aber wenn die Gefahr für seine Tiere vorbei war, so wollte er es dabei belassen. Ich werde nun gehen, aber ich vergesse meinen Schwur nicht. Du sollst einen Ausgleich für deinen Verlust erhalten. Sobald ich in Saphira bin, werde ich alles Nötige veranlassen. Ich danke dir für deine Gastfreundschaft und für all das, was ich in den letzten Tagen lernen durfte. Mögen die guten Geister von Tarkania und die Weisheit des Tarot dich lenken und beschützen, verabschiedete ihn Salim und Rashan antwortete mit denselben Worten, dem traditionellen Gruß in Tarkania. Als Rashan durch die Steppe ritt, dachte er viel nach. In den vergangenen Tagen war ihm bewusst geworden, wie abgeschottet er von seinen Untertanen lebte und wie wenig er über sie wusste. Er dachte über Lunara nach und ihre kleinen Welpen. Ob er jemals wieder eine Mondlöwin sehen würde? Als die Sonne fast ihren Zenit erreicht hatte, kam er an eine der zahlreichen Botenstationen vorbei. Diese durchzogen wie ein Netz ganz Tarkania, damit Nachrichten schnell transportiert werden konnten. Die vier Könige und die Gildenmeisterin achteten darauf, dass die Verbindung innerhalb von Tarkania immer intakt war, sodass selbst aus entlegensten Gebieten Neuigkeiten binnen weniger Tage in der Hauptstadt oder in Tarkania-Stadt ankamen. Rashan stieg ab und verfasste eine Botschaft an seinen Wesir. Er gab ihm die Order, Salim 20 Schafe und 100 Goldsolidi zu schicken, damit seine Familie nie wieder Angst vor Hunger und Not haben musste. Zufrieden ritt er weiter, einem neuen Abenteuer entgegen. Das war die Geschichte von Rashan und der Mondlöwin und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir ein Feedback hinterlässt, wie dir die Geschichte gefallen hat. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode dann wieder rund um Tarot. Bis bald, deine Ivana.
Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich über deine positive Bewertung. Online findest du mich unter ivanadrobeck.com und auf Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube oder TikTok unter meinem Namen. Schau doch mal vorbei, ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal, deine Ivana.